Gerda Glinksoos letzter Winter von Jo Tschokke. Unten im Tal bewegte sich ein gelber Lichtkegel, der die Dunkelheit durchschweifte.
Wie gehen denn die Scheibenwischer an?
Die Bundesstraße führte den kleinen Fluss entlang. Auf der einen Seite der Fahrbahn stieg steil der schwarze Wald an, auf der anderen ließ sich das Flussbett erahnen. Die wenigen langgezogenen Dörfer waren vorweihnachtlich beleuchtet.
Keine Menschenseele mehr auf der Straße.
Unter den Lichterketten hätte man das Fahrzeug näher bestimmen können. Ein schwarzer Citroën DS20, Baujahr 1970. Das Auto lenkte eine alte Dame. Sie hatte rot gefärbte Haare, die zu einem strengen Ballettdutt geformt waren. Der lange Pelzmantel passte recht gut zu dem eleganten Fahrzeug.
Was mache ich hier?
Ebenso die roten Stöckelschuhe. Wäre ein kleiner Junge auf der Straße gewesen, so hätte er staunend die Schaufensterdekoration der kleinen Drogerie bewundern können. So warm und voller Kerzen. Die Sägewerke lagen sachlich längs des kleinen Flusses, außerhalb der Dörfer, die Stämme geordnet. Von der großen Tennishalle ließ sich nur ein Schatten erahnen.
Da spielen die Geister.
Engen Kurven folgten immer wieder längere, gerade Straßenabschnitte. Auf einer dieser Waldschneisen verschluckte die Dunkelheit für einige Augenblicke das Auto.
Wie lange kann man wohl ohne Scheinwerfer fahren?
Bevor es flackernd wieder ausgespuckt wurde. Auch die Lichter des alten Badhauses waren gelöscht.
Was war das für eine Brutstätte?
Die gepflegte Hand der älteren Dame, welche einen Tour-et-Moi-Ring des Art Deco schmückte, tastete sich über die Schalter und Knöpfe des Armaturenbretts. Dabei schaltete sie eher zufällig das Radio an und löste zunächst eine wirre Flut von Tönen und Stimmen aus, bis sich schließlich in ihrer Ohrmuschel wie in dem Sieb einer Reuse fing:
Hier ist SWR3 mit der Wettervorhersage für Freitag, den 23.12.1994. Ein Tief bringt weiterhin nasskaltes und oft in Höhen winterliches Wetter. Heute Abend wechselhaft mit einigen Schauern. Oberhalb von 200 Metern fällt Schnee, der weiter unten in Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 Grad im Schwarzwald bis plus 4 Grad am Hochrhein. Morgen weiterhin unbeständig,
so wie ich,
mit Regen und Schneeschauern. Es weht ein kalter und böiger Nordostwind.
Wäre auf der kahlen Bank der Bushaltestelle im kalten Neonlicht noch ein Mensch gesessen, so hätte dieser sich vielleicht über die unregelmäßige Geschwindigkeit des Fahrzeugs gewundert.
Es ist 20.03 Uhr.
Was? Schon so spät?
Hier sind die SWF3-Verkehrsmeldungen. Vorsicht auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Achern und Bühl liegt ein toter Fuchs auf der linken Spur.
Ach, wie schade.
Auf der B10 Stuttgart Richtung Ulm ist die Einfahrt Reichenbach-Hochdorf wegen einer Baustelle gesperrt. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern eine gute und sichere Fahrt.
Vielleicht hätte derselbe Mensch sogar, wenn er mit dem Blick unter der Kapuze an dem überfüllten Papierkorb und den Zigarettenkippen vorbei und den vergilbten Fahrplan hinter sich lassend dem Auto gefolgt wäre, gesehen, wie sie den Blinker setzte. Erst rechts, dann links. Das Auto verlangsamte noch einmal die Geschwindigkeit und verließ die Bundesstraße,
wie diese Frau Claire oder so,
und bog in die Landesstraße ein.
In dem Film, an einem dieser Seniorenabende.
Ein doppeltes Klackern gab der Fahrerin zu erkennen, dass sie eine Bahnlinie überquerte, die sie in der Dunkelheit fast nicht gesehen hätte. Auch der kleine Fluss, welcher die Brücke überspannte, ließ sich im Schwarz nur erahnen. Links lag die Talstation mit der alten Mühle und der noch hellen und warm beleuchteten Wirtschaft.
Ich bin wirklich draußen vor der Tür.
Ohne ein weiteres Mal zu blinken, bog sie gleich wieder rechts ab. Von nun an stieg die Straße an.
Guten Abend allerseits, Sie hören Popshop mit den Hörerwünschen. Mein Name ist Frank Laufenberg und morgen ist Weihnachten.
Ich sollte nicht hier sein.
Der erste Wunsch stammt von Andreas K. aus Berlin. Bruce Springsteen mit The River. Und er grüßt damit den Holger, der zu Hause geblieben ist.
Wo das wohl ist?
Die ersten Takte des Songs breiteten sich in der alten Dame aus, wie der erste Schluck eines kräftigen Kaffees am Morgen in einem müden, kalten und unbeweglichen Körper. Just in dem Moment, in dem die Dame in der Raumkapsel die orange-schwarzen Schneestangen neben den Leitpfosten bemerkte, erreichte sie die Schneegrenze. Die Straße wand sich am steiler werdenden Gefälle empor. Aus der Dunkelheit tauchte ein Passant in den Lichtkegel des Autoscheinwerfers. Es war ein junger Mann, der auf der anderen Straßenseite den Hang hinunterlief. Er trug ein T-Shirt und es schien ihr, ein blasses Gesicht wie aus einem frühen, fernen Sommermorgen erkannt zu haben. Unwillkürlich schüttelte sich die alte Dame und hielt sich am Lenkrad fest. Die Stimme aus dem Radio ließ sie nicht allein.
»Ich warte nur noch auf die Vermisstenanzeige.«
Die weißen Seitenstreifen bildeten eine Grenze zum Herz der Finsternis.
»Ja, ja, auf Sicht fahren.«
Das Schneetreiben wurde heftiger.
»Das ist eher ein Blindflug, das Ganze.«
An dem Knacken in ihren Ohren erkannte die alte Frau, dass sie an Höhe gewann. Unwillkürlich bereitete ihr die Bewegung der kurvigen Strecke Freude. Das Automobil erreichte nun eine Art Passhöhe. Zu ihrer Linken konnte sie die Leuchtreklame eines Berghotels erkennen, wie die Lichter eines Leuchtturms. Vielleicht wäre die alte Dame weitergefahren, wenn sie nicht die unberührte Schneefläche des Parkplatzes, welche sich wie ein unbeschriebenes weißes Blatt vor dem schwarzen, massigen Gebäude ausbreitete, gereizt hätte.
»Einmal noch Spuren hinterlassen, wie ein wundes Wild.«
Der Patron, ein großer, bärtiger Mann, blickte ein wenig überrascht von der Zeitung auf, in welcher er hinter dem Tresen vertieft las, als die alte Dame das Hotel betrat.
»Haben Sie ein Zimmer frei? Haben Sie reserviert? Nein?«
Die alte Dame ließ ihren Blick durch den menschenleeren Gastraum schweifen.
»Nun gut, würden Sie bitte den Meldeschein ausfüllen? Meine Handschrift ist ein wenig zittrig. Können Sie das für mich erledigen?« »Nun gut, geben Sie bitte das An- und Abreisedatum an. Na, heute und morgen.« »Nun gut. Anreisedatum 23.12.1994. Abreisedatum 24.12.1994. Würden Sie mir bitte Ihren Familiennamen und Vornamen nennen?« »Gerda Glinksow. Glinksow mit W hinten, bitte.« »Geburtsdatum? 20. Juni 1904.«
Der Patron blickte kurz auf.
»Staatsangehörigkeit?«
»Deutsch.«
»Ihre Wohnanschrift, bitte.«
Frau Glinksow zögerte einen Augenblick.
»Seniorenresidenz, Haus Friede, in Haagsaum.«
Der Patron blickte kurz auf.
»Die Postleitzahl?« »Ach, die weiß ich nicht.« »Nun gut. Nennen Sie mir bitte die Anzahl der Mitreisenden und deren Staatsangehörigkeit.« »Aber Sie sehen doch, dass ich allein bin.« »Nun gut. Dann auch bitte Ihren Personalausweis oder Ihren Reisepass.« »Den habe ich leider vergessen. Ich bin ein wenig überstürzt aufgebrochen.« »Nun gut. Unterschreiben müssen Sie aber schon selber.«
Frau Glinksow unterschrieb langsam und sorgfältig den Meldeschein.
»Sollen wir Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer bringen?« »Lassen Sie, Mann. Ich habe nur diese Handtasche hier und die behalte ich immer bei mir.«
Der Patron blickte kurz auf.
»Aber sagen Sie, gibt es noch etwas zu essen? Ich habe nun doch ein wenig Hunger. Um diese Zeit bleibt aber die Küche kalt.« »Das macht nichts.«
Mit lauter Stimme rief der Patron ins leere Hotel hinein.
»Marek?
Marek! Wo bist du?«
Ein junger Mann trat aus dem Dunkel in den Gastraum, wie ein Künstler aus dem Backstage-Bereich die beleuchtete Bühne betritt. Der junge Mann war glatt rasiert, seine mittelbraunen Haare waren leicht gegelt und mit einem akkuraten Mittelscheitel versehen. Er trug ein weißes Langarmhemd, die Fliege, die Weste, die Kellnerhose und die Schuhe waren schwarz.
»Madame, was kann ich für Sie tun?« »Bring die Dame auf das Zimmer. Danach wünscht Frau Glinksow noch zu speisen. Darf ich tragen Ihr Gepäck?«
»Ein östlicher Akzent.«
»Nein, danke. Ich habe nur meine Handtasche. Die behalte ich bei mir. Dann kommen Sie mir mit. Bitte.
Frau Klingsow folgte dem Angestellten durch die leeren Gänge des Berghotels. Die holzgetäfelten Wände waren mit vergilbten Schwarz-Weiß-Fotografien versehen, aus denen erloschene Familiengenerationen und Schlachtvieh verständnislos und misstrauisch aus ihrer Versteinerung blinzelten.
Wenn ihr geahnt hättet.
Die längst vergessenen Werkzeuge wie Waffen fest in den schwieligen Händen klammernd.
Am Ende des Gangs ist Schwimmbad, Madame. Wasser ganz warm.
Marek deutete in den langen Flur hinein, welcher sich in Dunkelheit verlor.
So, hier müssen wir hoch. Leider, es gibt keinen Aufzug.
Sie waren am Fuß einer Holzwendeltreppe angelangt, welche ein schwerer roter Treppenläufer bedeckte.
Geben Sie Hand, Madame. Ach, früher wäre ich ganz leicht hier hochgetanzt. Jetzt ist alles so schwer. Sie waren Tänzerin? Jawohl, mein Herr. Im Kabarett? Nix Kabarett. Im Ballett.
Sie hakte ihren leicht zitternden Arm bei dem jungen Mann unter und langsam stiegen sie die Treppe empor. Ein rot-schwarzer Läufer mit Fischgrätenmuster dämpfte ihre Schritte auf dem langen Gang.
Hier ist Zimmer und da ist Glocke. Läuten Sie, wenn Sie brauchen was.
Gerda Klingsow sah sich in dem Raum um. Es war ein einfaches, sauberes Hotelzimmer, in dessen Stil Spuren der bergbäuerlichen Vergangenheit erhalten geblieben waren. So hing statt eines Bildes eine liebevoll restaurierte Sense an der Wand und erinnerte an große Sommertage auf den Bergweiden. Bett, Schrank und Nachttisch waren aus dem Holz des umgebenden Waldes geschnitzt. Die alte Dame setzte sich auf das Bett und genoss den frischen, kühlen Geruch des sauberen Bettwerks.
Jetzt bräuchte man einen Koffer zum Ausräumen.
Ihr Blick fiel auf den Nachttisch, auf dem ein großes weißes Buch lag.
Komisch, mal nicht die Bibel.
Hermann Hesse, Klingsors letzter Sommer. Sie nahm das Buch in die Hand und betrachtete das einfache, sommerliche Aquarell auf dem Einband. Dann schlug sie das Buch auf und las die Verlagsangabe. Orell Füssli Verlag, Zürich. Und dann die ersten Sätze von heißen Tagen und schwülen Nächten.
Jetzt sind die Tage kurz.
Frau Klingsow kramte ein wenig in ihrer Handtasche, bis sie eine leicht zerknitterte Schwarz-Weiß-Fotografie herauszog, welche sie neben das Buch auf den Nachttisch legte.
Irgendwann besorge ich einen Rahmen.
Abgebildet war im Hochformat ein junger Tänzer. Zur Pose erstarrt, im wallenden Bühnenkostüm und mit blassem Gesicht. Dann wühlte sie noch einmal in der Handtasche, bis sie ein kleines rotes Büchlein hervorzog. Fremdsprachentexte. William Shakespeare. A Midsummer Night's Dream. Reklam. Dieses arrangierte die alte Dame sorgfältig, wie für ein Stillleben, neben die anderen Dinge auf dem Nachtschränkchen.
Jetzt bin ich daheim.
Ihr Blick fiel auf die kleine Messingglocke, welche Marek erwähnt hatte und die an der Wand angebracht war. Sie läutete und wartete gespannt. Nach kurzer Zeit erschien der junge Mann.
»Sie wünschen, Madame?« »Jetzt würde ich gerne vespern.«
Marek geleitete die alte Dame hinunter in den Gastraum und platzierte sie an einem blanken Holztisch auf einer Holzbank, deren Rücken ein großer grüner Kachelofen bildete.
»Wie wunderbar warm!«
Sie war der einzige Gast in der Wirtsstube. An den Wänden hingen Geweihe,
wie makaber,
und einige Landschaftsbilder mit schweren Rahmen.
»Patron bereitet Vesperbrett. Was wollen Sie trinken?« »Was trinkt man denn so mit einem Vesperbrett?« »Man trinkt kühles Bier von hier.«
Marek ging hinter den Tresen und zapfte das frische Bier für die alte Dame. Als Frau Klingsow das Glas in die Hand nahm, spürte sie den Kontrast zwischen der Kühle des Getränks und der wohligen Wärme des Kachelofens in ihrem Rücken.
»Ich bin eine Membrane.«
Dann verschwand Marek in der Küche, um nach einiger Zeit wieder zu erscheinen. Die Pendeltür mit einem Fuß aufstoßend,
wie in einem Saloon,
ein riesiges Holzbrett mit beiden Händen tragend. Das Vesperbrett bestand aus Schwartenmagen, Schwarzwurst, geräucherter Bratwurst, Leberwurst, Schwarzwälder Schinkenspeck, Zwiebeln, Essiggurken und Senf. Und zwei großen Scheiben Bauernbrot. Frau Klingsow entschied, nicht zu äußern, dass das alles doch viel zu viel für sie sei und vielleicht auch nicht so gesund, sondern mit gutem Appetit zu essen.
Rauch und Salz.
Zwischen zwei Bissen summte sie eine Melodie aus der Drei-Groschen-Oper über Fressen und Moral. Während der Mahlzeit fragte sich die alte Dame, wann sie das letzte Mal mit solch einer Neugier, solch einer Lust und solch einem Hunger gegessen hatte. War es der rohe Rhabarber in den großen Kindersommern im Garten ihrer Eltern? War es das verbotene Meeresfrüchteplateau für zwei Personen, in dem zu mondänen Seebad nur eine Stunde von der großen Stadt entfernt? War es der Eintopf mit Linsen und Speck auf jenem Bauernhof in der unendlichen Nacht der Flucht? Als Marek sah, dass die alte Dame das Holzbrett beiseite geschoben hatte, trat er zu ihrem Tisch.
»Sie haben ja gegessen nichts.« »Doch, ich habe etwas gegessen. Sehen Sie immer genau hin in Ihrem Leben.«
Der junge Kellner räumte das Brett und den Teller ab.
»Wünschen Sie Dessert, Kaffee oder Digestif?« »Digestif?« »Ja, Schnaps. Der Patron selber brennt. Mirabelle, Zwetschge, Birne Williams oder Ziebertle.« »Ziebertle?« »Ja, ist kleine wilde Pflaume.« »Allez, va pour le Ziebertle. Demain il fera jour.«
Der klare Inhalt des kleinen Glases war kräftig,
Herbstkonzentrat,
und wärmte die alte Dame.
»Würden Sie mich nun auf mein Zimmer begleiten?«
Der junge Mann bat Frau Glinksow den Arm an und begleitete sie zurück auf das Zimmer. Die alte Dame legte sich noch angezogen auf das Bett und losch das Licht. Sie lauschte der Stille, die es nicht gab. Die alten Räume umhüllten Knarren und Ächzen, als atmete in der Dunkelheit ein großes Tier. Irgendwo tickte eine Pendeluhr. Wie lange? Sie lag mit offenen Augen im Dunkeln, quer zur Nacht. Mitten in dem Erkennen des Ausmaßes der Ausweglosigkeit ihrer Lage stand sie auf. Da sie das Licht nicht fand, tastete sie sich langsam voran. Mit jedem Schritt in das Schwarz fürchtete sie, abzustürzen. Und wäre es nicht in einen Schlund, so zumindest die Treppe hinunter. Da es in der vollkommenen Dunkelheit keinen Unterschied machte, schloss die alte Dame die Augen. Es schien ihr, als folgte sie an einem unsichtbaren Faden dem Labyrinth der Erinnerung. Wie lange sie so umherirrte? Auch diese Frage hätte Frau Glinksow nicht beantworten können. Vielmehr formte sich in ihr das Bild aus, dass die Zeit erst mit jedem ihrer Schritte in das Ungewisse erstünde. Dann traf ihre vorausgestreckte Hand auf einen Widerstand. Unüblich für Gegenstände gab dieser jedoch auf leichten Druck nach.
»Sesam, öffne dich!«
Die alte Dame begriff, dass sie an einer Schwingtür angelangt war. Sie trat in einen neuen Raum. Chlorgeruch erfüllte diesen, und ihre Schritte hallten.
»Ich bin im Hallenbad.«
Nach und nach entstanden aus der Dunkelheit fahle Farben und Konturen schattierten sich. Vor ihr breitete sich ein schwarzer Spiegel aus. Das Wasser. Weiter hinten zeichneten sich Scheiben als große Rahmen ab.
Leise rieselt der Schnee,
welche den Blick auf eine Winterlandschaft freigaben.
Still und starr ruht der See.
Langsam begann die alte Dame, sich zu entkleiden. Barfuß spürte sie den leicht beheizten, mosaikartigen Boden am Beckenrand. Dann stieg sie sacht die Stufen zum Wasser hinunter, bis das Wasser ganz den bloßen Körper umhüllte.
Eins werden.
Der erste Schwimmzug war wie ein Aufbruch. Das Wasser trug und tat ihren Gelenken gut. Dann stand sie im Wasser und begann, sich wie in Zeitlupe zu bewegen. Als folgte sie einer Choreografie, als lauschte sie einer Innenmusik.
»Was machen Sie, Madame?«
Die alte Dame hatte nicht bemerkt, wie der junge Mann den Raum, ohne den Lichtschalter zu betätigen, betreten hatte.
Morgen ist Weihnachten. Ich tanze.
In Erinnerung an Frau Erna Winkler.